Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute Mittag wurden in der Frankfurter Paulskirche die Anglistin Aleida Aßmann und ihr Mann, der Ägyptologe Jan Aßmann, mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Aleida und Jan Aßmann, als Wissenschaftlerpaar seit 50 Jahren in Leben und Arbeit verbunden, hielten ihre Dankesrede gemeinsam. Sie taten im steten Wechsel ans Mikrofon.
Liebe Paulskirchengemeinde, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels war für uns eine überwältigende Überraschung. Dieser Preis ist für uns ein Ehrenbürgerbrief in der Res Publica Literaria, dem Heimatland, das keine nationalen Grenzen kennt. Dieses Land wurde von Dichtern und Humanisten, Verlegern und Buchhändlern an der Schwelle des Druckzeitalters gegründet. Sie haben zwischen den alten und den neuen Sprachen vermittelt und damit die Grundlagen für die europäische Vielfalt gelegt.
Vor diesem Hintergrund wird erst deutlich, wie dringend Menschen für ihr friedliches Zusammenleben auf Errungenschaften wie Wahrheit, Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit angewiesen sind. Denn nicht jede Gegenstimme verdient Respekt. Sie verliert diesen Respekt, wenn sie darauf zielt, die Grundlagen für Meinungsvielfalt zu untergraben. Demokratie lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument. Pöbeleien oder gar eine Eskalation polarisierender Symbole wie in Chemnitz führen in einen Zustand allgemeiner Verwirrung, legen die Demokratie lahm und machen sie betriebsunfähig für ihre wichtigen Aufgaben.
Jaspers gehörte zu denen, die nach zwei katastrophischen Weltkriegen die Vision eines neuen Europa entwickelten. Damals traten in vielen Kulturen Geistesgrößen auf, deren Worte und Gedanken die Nachwelt bis heute prägen. In Griechenland waren es Dichter und Denker wie Homer und Platon, in Israel die Propheten, in Persien Zarathustra, Buddha und in Indien und in China Lao Tse und Konfuzius. Mit ihren Texten haben sie ein Geisterreich gegründet, in welchem sie, um es mit Hannah Arendt zu sagen, noch einmal als Sprechende aus dem Totenreich her sprechende Personen auftreten, die, weil sie dem Zeitlichen entronnen sind, zu immerwährenden Raumgenossen im Geistigen werden konnten.
Wir können nicht mehr nahtlos an alte Fantasien von Stolz und Größe der Nation anknüpfen. Das nationale Gedächtnis, das lange Zeit ein Sockel für Ehre, Stolz und Heldentum war, ist inzwischen komplexer, inklusiver und selbstkritischer geworden. Die Nation ist kein heiliger Gral, der vor Befleckung und Entweihung, Stichwort Vogelschiss, zu retten ist, sondern ein Verbund von Menschen, die sich auch an beschämende Episoden ihrer Geschichte erinnern und Verantwortung übernehmen für die ungeheuren Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden. Hier ist nun aber ein sehr wichtiger Unterschied zu beachten. Beschämend ist allein die Geschichte, nicht aber die befreiende Erinnerung an sie, die wir mit den Opfern teilen.
Man solidarisiert sich gerne mit Menschen, die dieselben Haltungen haben oder dieselben Ziele verfolgen. Wir kennen alle die Solidarität in Form eines Kollektivegoismus der Nation, Modell America First. Inzwischen haben wir auch Bekanntschaft mit dem transnationalen Kollektivegoismus populistischer Parteien gemacht, Modell Festung Europa. Diese Formen der Solidarität sind exklusiv und zielen auf Ausgrenzung. Integration dagegen erfordert eine inklusive Solidarität, auch mit Menschen, die anders sind als wir selbst, mit denen wir aber eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollen.
Geld und Gier neutralisieren kulturelle Fremdheit, aber auch sie spalten die Welt in Arme und Reiche. Die nationalistische Politik versteht es gut, in vielen Bereichen Entsolidarisierung zu befördern, indem sie den Hass auf Schwächere und Fremde schürt. Das führt zu einer Milieuvergiftung, um nochmal einen Gunnar Myrdal-Begriff aufzunehmen, den er in Parallele zur Umweltvergiftung gebildet hat. Auf dem Weg in eine Wohlfahrtswelt, wie er sie sich vorstellte, muss Solidarität deshalb auf allen Ebenen trainiert werden. Als soziale Solidarität auf der Ebene der Gesellschaft, als transnationale Solidarität auf der Ebene der EU und vor allem als globale Solidarität im Umgang mit ökonomischen und natürlichen Ressourcen, damit es eine Zukunft nachfolgender Generationen überhaupt noch geben kann. Hinzu kommt nun die Solidarisierung mit Geflüchteten, deren Zukunft durch Kriege, Not, Gewalt und Raub zerstört wurde. Es kann nicht angehen, dass es eine neoliberale Freiheit für die Bewegung von Kapital, Gütern und Rohstoffen gibt, während Migranten im Mittelmeer ertrinken, an Grenzen festhängen und wir, die Menschen, ihr Schicksal, ihr Leid und ihre Zukunft vergessen. Die zentrale Frage ist ja nicht mehr, ob wir die Integration schaffen, sondern wie wir sie schaffen. Im Moment sieht es fast so aus, als ginge die Entwicklung rückwärts. Die Verengung der öffentlichen Debatten auf wenige Themen trägt viel zur Aufheizung von Stimmungen, aber wenig zur Klärung und Bearbeitung anstehender Probleme bei. Eine Sozialpädagogin, die seit 15 Jahren in Dresden lebt und dort Ausländerarbeit macht, sagte mir neulich in makellosem Deutsch: Wenn ich meinen Mund aufmache und man hört meinen russischen Akzent, bin ich plötzlich wieder nur noch Migrantin. Und andere, die schon dreimal so lange hier sind, packt plötzlich wieder die nackte Angst. Können wir zur Abwechslung bitte auch mal hören, wo etwas gelingt?
Hier kommen drei Beispiele. Erstens, Olga, die wir eben zitiert haben, gehört zur Gruppe russischsprachiger Eltern, die hier Ende der 1990er Jahre ihre neue Heimat gefunden haben. Ihnen ist ganz und gar nicht egal, was aus diesem Land und seiner Demokratie wird. Und deshalb haben sie einen Verein namens Phoenix gegründet. Sie sind die neuen Patrioten, die als Integrierte am besten wissen, wie Integration geht. Und deshalb setzen sie ihre Erfahrung und ihr Engagement zwischen deutschen Behörden und Zuwanderern in der Arbeitsvermittlung ein. Das tun sie übrigens im Wettlauf mit der AfD, die hier inzwischen äußerst clever und effektiv unterwegs ist, um Neuankömmlinge politisch zu vereinnahmen. Migranten helfen Migranten. Das ist auch das Prinzip einer zweiten Gruppe. Sie nennt sich Back on Track Syria. Hier arbeiten Berliner mit syrischen Lehrern und Lehrerinnen zusammen, um syrische Kinder, die durch Bürgerkrieg und Flucht aus ihrem gewohnten Leben gerissen wurden, wieder aufs Gleis einer ordentlichen Schulbildung zu bringen. Mit ihrer neu entwickelten Methode des angeleiteten Selbstlernens gelingt es ihnen, eine große Menge entgleister Kinder zu erreichen. Einen dritten Verein namens Helfende Hände haben zwei österreichische Ehepaare gegründet. Diese Gruppe kümmert sich um die schulische und medizinische Versorgung in einer besonders armen Gegend von Kenia. Mit Hilfe von Spenden und Patenschaften haben sie dort eine Schule aufgebaut, die Kinder aus den ärmsten Familien aufnimmt. Durch ihre engagierte Bildungsarbeit retten sie die Familien vor dem Elend, die viele Afrikaner zur Flucht nach Europa treibt. 19 von 33 Schülern der letzten Abiturklasse haben es in diesem Jahr auf die Uni geschafft. Das ist das Fünffache des Landesdurchschnitts. Der Andrang ist groß und es ist zu wünschen, dass die Schule weiter wachsen kann. An diese drei Initiativen möchten wir unser Preisgeld weitergeben.
Wir sind noch nicht ganz am Ende. Die Grenzen von Kulturen, das möchten wir hier noch einmal betonen, sind durchlässig. Kulturen überschreiten Grenzen durch den Import und Export von Büchern, durch Übersetzungen, Aneignungen, Umdeutungen. Durch Kontakt mit anderen Kulturen verwandeln sie sich, gehen ineinander über, inspirieren und modifizieren sich gegenseitig. Zum kulturellen Gedächtnis gehören nicht nur Bücher und heilige Texte, sondern auch Denkmäler, Landschaften und Orte. Ein aktuelles Beispiel ist Hebron, die größte Stadt im Westjordanland, das von Israel besetzt ist. Vor einem Jahr hat die Stadt einen Antrag auf Anerkennung der Altstadt als Weltkulturerbe gestellt, der von der UNESCO angenommen wurde. Die Altstadt von Hebron hat eine jüdische, christliche und islamische Geschichte, die im kulturellen Gedächtnis der drei Monotheismen gleichmäßig und gleichermaßen präsent, heilig und lebendig ist, weil sich alle auf Abraham als ihren Stammvater beziehen. In diesem Anstoß für den Konflikt könnte aber genauso gut auch eine Lösung liegen, wenn die verschiedenen Schichten der Geschichte wieder zusammengefügt und als ein gemeinsames Erbe angenommen würden. Als palästinensisch-israelisches Weltkulturerbe könnte sich die Altstadt von Hebron von einem Ort der Gewalt und des Terrors in einen Ort der Annäherung, der Kooperation und des Friedens verwandeln. Hier kommt uns auch noch der Ortsname zu Hilfe.
In den Kulturfragen hörten Sie die leicht gekürzte Dankesrede, die Aleida und Jan Assmann heute Mittag anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche gehalten haben. Die vollständige Rede finden Sie auf der Internetseite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.